Wenn Fußballlegende Philipp Lahm mit Galileo-Reporter Vincent Dehler spricht, dann klingt das ungefähr so.
Wenn jetzt hier der Ball rollt, ist es schon mal irgendwie wahrscheinlich auch als Profi noch mal ein bisschen ein anderes Gefühl dann auch, wenn man gerne vielleicht mehr
spielen möchte. Also noch muss ich sagen, noch geht's. Also es kribbelt nicht so in den Füßen. Ich glaube aber vor dem Eröffnungsspiel, wenn es dann in München auch, ich durfte das Eröffnungsspiel ja 2006 auch spielen in München. Mhm. Und wenn das dann kommt und mit der Atmosphäre dann von so einem Heimturnier, ich glaube, dann kribbelt es nochmal, aber es ist besser, wenn die anderen das machen.
Da sprechen ganz eindeutig zwei Fußballenthusiasten miteinander. Und jetzt komme ich dazu. Ja, Vincent lacht schon. Ich muss mich jetzt hier leider outen. So die ganz große Begeisterung für das Spiel kam bei mir nie so wirklich auf. Ich gehöre zu den Menschen, die dann eher mal so bei einem großen Ereignis mal ein Spiel gucken. Aber sonst hält sich so ein bisschen bei mir in Grenzen. Und deswegen dachte ich, ich gebe heute meinem Gast Vincent Dehler mal eine kleine Challenge mit. Oh. Der hat nämlich einen Film zur EM gemacht. Der war im Mannschaftsquartier in Herzogenaurach. Der durfte den Pokal anfassen und hat eben auch Philipp Lahm getroffen. Und man merkt so ein bisschen, wer den Film guckt, bei Vincent war am Ende schon die Leidenschaft fürs Turnier da. So. Vincent, und jetzt die Challenge.
Wow.
Schaffst du es denn heute, mich auch für das Turnier zu begeistern?
Oh, ich kann natürlich mein Bestes geben, keine Frage. Ich glaube, ist es möglich, letztendlich geht es ja irgendwie darum, ob man das nun miterlebt hat oder nicht. 2006 ist halt so, glaube ich, die Messlatte. Das Sommermärchen 2006, von dem wahrscheinlich noch Generationen erzählen werden. Ich glaube, wenn man es schafft, genau dieses Gefühl auch jetzt zu transportieren, dann könnte ich bei dir vielleicht ein kleines Feuer entflammen.
Dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Willkommen bei Mission Wissen weltweit.
Mission Wissen weltweit. Reporter-Stories aus aller Welt. Eine Galileo-Produktion.
Vincent Dehler ist heute mein Gast. Mein Name ist Peter Kreiner. Die Challenge ist klar für die heutige Folge. Aber die erste Frage ist immer, hast du uns was mitgebracht? Und ich sehe schon, du hast einen Ball in der Hand. Genau. Allerdings einen sehr kleinen Ball.
Genau, das ist im Prinzip gibt es von jedem, also jedes Turnier, jede, also Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft hat ja immer einen eigenen Ball, der quasi designt wird, der aufgrund des, also des Her, also das Land quasi, in dem die EM stattfindet oder die WM, wird er designt und ich habe dir quasi eine kleine Form davon mitgebracht.
Ich darf heute spielen.
Du darfst heute ein bisschen spielen.
Ich bin so der Typ, eigentlich habe ich bei jedem Meeting und bei jedem Gespräch immer irgendwas in der Hand. Ich habe auch so einen kleinen Knautschball.
Ja.
den habe ich zu Hause, der ist auch ehrlich gesagt schon ziemlich abgewetzt. Also da ist schon einiges weg. Ja. Deswegen, schön. Also ich beschreibe ihn mal, er ist ein bisschen kleiner als ein normaler Ball. Genau. Es passt gerade so in eine Hand rein. Mhm. Für alle, die nicht wissen, wie der, das ist der aktuelle
von, also das ist der von der Euro 24.
Euro 24. Also man muss das Bild verwerfen des klassischen, sage ich mal, fünfeckigen, sechseckigen.
Das sind immer Sechsecke.
Ja, genau. Mit dem, genau. Du siehst schon meine Ahnung.
Alles gut.
Nicht so groß. Der hat so geschwungene Dreiecke, würde ich mal sagen, drauf. Mhm. Die haben so ein paar
Die auch nicht alle gleich groß sind. Ne?
Also, die sind nicht gleich groß?
Nee, genau. Es gibt unterschiedliche. Also vor allem der große Unterschied ist jetzt bei den Bällen, ist früher wurden sie ja wirklich genäht. Also das heißt, ne, dieses klassische Fußballballmuster, das man so kennt mit Schwarz-Weiß, da waren die Bälle genäht und mittlerweile sind sie geklebt.
Also ich finde, das sieht stylisch aus, da ist bunt drauf, so ein bisschen Neon mit drin. Und hast du mir vorhin schon gesagt, der Name ist natürlich auch, jetzt habe ich ihn gefunden. Fußballliebe.
Ja, genau. Das ist der offizielle Name des Balls. Also ich weiß nicht, ne? Jeder Ball hat eben auch so Namen, ne, der er halt irgendwie bekommt. Ich finde, Fußballliebe ist natürlich für Fußballenthusiasten relativ simpel und einfach, ne, weil das irgendwie das auch transportiert, wo man sagt, ja, ne, man liebt Fußball und ist das vielleicht nicht international gesehen der beste Name.
Ganz ehrlich, du hast es schon kurz angesprochen, was tatsächlich ein bisschen irritiert. Fußballliebe sind drei L
hintereinander.
Das sieht irgendwie sieht falsch aus. Also dann hast du zuerst schon mal 2 S, dann 3 L.
Genau.
Fußballliebe. Ja, also es ist jetzt nicht so der Name, wo ich sage so, wow, ja, der catcht mich jetzt schon mal damit. Damit gewinnst du noch nicht mein Enthusiasmus.
Okay, ja, das kann ich auch nachvollziehen. Letztendlich geht es aber auch darum, ich meine, so ein Fußball tatsächlich, das ist ja auch mittlerweile wie Fußballschuhe, es ist ähnlich. Ne? Das sind so viele Menschen auch im Hintergrund, die sich über sowas Gedanken machen. Das Design ist das eine. Ne? Und auch jetzt auf dem Ball sieht man auch die einzelnen Stadien drauf. Also quasi, sind cool. Die okay. Austragungsstätten sind auch alle verewigt.
Ja, stimmt, jetzt sehe ich es. Hamburg, Stuttgart, Berlin, cool.
Düsseldorf, München. Also das heißt, das Design ist das eine, aber wirklich auch die Technik dahinter. Ne? Also ne, wie schon angesprochen, dass er geklebt ist, mittlerweile nicht mehr nur genäht. Das Muster an sich, das Flugverhalten des Balls, also das ist wirklich fast hochgradig komplex mittlerweile, was ein Fußball in seiner Entwicklung quasi, was für Stationen da durchmacht. Und da ist der Name natürlich jetzt für einen Fußballer an sich, ne, und natürlich irgendwie für die Nationalspieler und natürlich auch Nationalspielerinnen, der spielt dann wahrscheinlich gar nicht so eine große Rolle, sondern wie fühlt er sich tatsächlich an am Fuß. Und Experten und Profis können da wahrscheinlich einen Unterschied rausfinden. Wir haben auch, natürlich in der großen Form, während der Dreharbeiten mit dem Ball quasi einfach mal den ausprobiert. Wie fühlt er sich an? Als Hobbyfußballer sehe ich da keinen Unterschied.
Er hätte mich jetzt auch sehr überrascht, wenn er jetzt gesagt hätte, so, klar, da fühlt man gleich das und das.
Nein, aber ich glaube letztendlich, und darum geht's ja eben auch, sage ich mal, wenn du Menschen erreichen möchtest auch, die jetzt vielleicht fußballtechnisch jetzt nicht das ihr Steckenpferd nennen, ne, die jetzt aber sagen, okay, während so einer Groß-Event, so einem Großereignis im eigenen Land, ich glaube, das spielt auch immer noch mal eine große Rolle, brauchst du Leute, die musst du irgendwie catchen durch vor allem die Optik. Das heißt, die müssen diesen Ball sehen und den wiedererkennen und das als quasi Symbol sehen für diese Europameisterschaft. Und ich glaube, dadurch, dass er halt eben relativ bunt ist, also ne, wir sehen grün, rot, gelb, also viele Farben sind irgendwie drauf, dass der schon sehr optisch eigentlich ganz cool ist.
Ja, so,
und dass man eben das schafft, damit zu verbinden, der Name sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, von der Optik her finde ich ihn eigentlich ganz cool.
Da stimme ich dir zu. Und was natürlich auch mit drauf ist, Adidas-Logo.
Ja.
Und da kommen wir ja gleich zu einem der ersten Orte, wo du warst. Ich habe schon angesprochen, du warst im Mannschaftsquartier.
Ja.
Da, wo die Nationalmannschaft dieses Jahr
schläft, sich vorbereitet.
Ja. Du warst drin.
Ich war drin. Ich habe sogar tatsächlich in einem Bett gelegen, weil ich mir das nicht nehmen lassen wollte. es ist genau, also jede Mannschaft quasi während so einer Europameisterschaft und einer Weltmeisterschaft hat die Möglichkeit oder muss auch zur Vorbereitung während des Turniers natürlich in einem Hotel oder in einem Quartier sich aufhalten. Das heißt, nicht nur die Spieler, sondern auch die Trainer, die Leute, die Analysten, alles Mögliche, die halt um so eine Fußballmannschaft mittlerweile rum irgendwie arbeiten, die kommen immer an einem Ort zusammen, wo halt eben zusammen gegessen wird, wo sich vorbereitet wird, wo auch Trainingsmöglichkeiten natürlich sind. Und in dem Fall ist es bei dem Noch-Ausstatter der DFB 11 in Herzogenaurach.
Bei Adidas, gell?
Bei Adidas. Ja. Die quasi einen eigenen Campus also innerhalb quasi des Firmengeländes gibt es auf dem Campus einen kleinen Ort geschaffen haben. Sie nennen ihn Homeground.
Okay.
Ist
da alles neu? Also quasi, ist das neu gebaut worden extra dafür? Oder bestand das, oder gab es das irgendwie
schon
mal?
Das gab schon vorher. Das wurde natürlich jetzt für die EM noch, wird natürlich auch immer wieder neue Dinge quasi irgendwie für die Mannschaft, die dann natürlich da kommt, wird vorbereitet. Da kommen auch nicht jetzt nur Nationalmannschaften, da kommen auch große Fußballmannschaften
die dann auch Trainingslager machen, etc.
Als wir jetzt auch da waren, während der Dreharbeiten, war eine Delegation von Juventus Turin da, die sich das angeguckt hat. Genau, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, aber also das heißt, es kommen schon auch andere Mannschaften dahin, weil eben die Möglichkeiten vor Ort innerhalb, sage ich mal, der Zimmer, der Ausstattung, der Küche, alles Mögliche, ne? Auch der Meetingräume, der Vorstellungsräume und eben auch der Fußballplätze, die angegliedert sind an diesen Homeground, also an diesen Campus, die halt sehr gut sind.
Bevor wir jetzt gleich drüber sprechen, wie es da aussieht und wie die Gebäude ausschauen, kommt bei mir gerade die Frage, warum macht Adidas das eigentlich? Das ist ja, ich vermute jetzt mal nicht, dass die damit groß Kohle machen werden oder Gewinn machen werden, falls die überhaupt dafür zahlen müssen, I don't know. Ist das so ein Image-Ding?
Ich glaube ja. Also natürlich letztendlich ist es für das Bild oder sage ich mal für die Außendarstellung zu sagen, wir haben eine Europameisterschaft in Deutschland. Das heißt, ne, wir werden früher oder später wird man nicht darum rumkommen, das mitzukriegen. Und dann eben natürlich auch die mediale Wirkung zu sagen, okay, im Sinne von Adidas, wir sind bei uns. Ist die deutsche Nationalmannschaft bei uns auf dem Campus, nicht irgendwo in einem Fünf-Sterne-Hotel, sondern da, wo wir arbeiten, da, wo wir für diese Mannschaft arbeiten, da, wo wir, ne, also das hat natürlich auch einen großen Imagegewinn.
Man zeigt so die Verbundenheit mit den Profispielern und natürlich in der Außenwirkung verbinden es dann vielleicht natürlich die Leute. Vorher, hey, Adidas und die Profispieler, absolut. Sport und das passt natürlich auch zur Marke und so weiter. Ja, macht schon, ja, stimmt.
Und die Spieler und auch der ganze Staff, die sind auch angehalten, quasi sich nicht nur innerhalb dieses Homegrounds, also das natürlich eingezäunt ist, aufzuhalten. Die dürfen die ganzen Sportangebote, die es auf diesem Adidas Campus quasi gibt, die dürfen die auch nutzen. Die dürfen da auch in die Kantine gehen. Und also auch der unser Ansprechpartner vor Ort meinten auch, das kann schon auch durchaus vorkommen, dass du dann halt auf einmal irgendein Nationalspieler, der da mit dem Fahrrad rumfährt, also die siehst du auch quasi, ne, während die sich da aufhalten, außerhalb quasi dieser Facilities.
Ich weiß, du arbeitest bei Adidas und dann irgendein Nationalspieler mal vorbei, warum denn nicht?
Und dann kannst du dir noch dein Selfie abholen oder kurzen Smalltalk, was auch immer.
Wahrscheinlich würde man es aber gar nicht machen als Mitarbeiter. Ganz ehrlich, ich muss jetzt gerade ganz kurz sagen, ich meine, wir sitzen auf ProSieben, ganz oft sehe ich ganz viele unserer Moderatoren, die arbeiten hier, denen begegne ich hier auch auf der Fläche und man hat es so, sind halt eigentlich so, ja, die sind halt auch hier.
Ja, du willst es halt, nicht so dieser Fanboy-Moment, ne, wo du denkst, die denken ja auch, das haben sie wahrscheinlich, sage ich mal, wenn sie so in der Stadt rumlaufen würden, dann, ne, wahrscheinlich schon oft genug. Ja, und dann gibt es vielleicht den Ort, der
ein bisschen geschützter ist.
Wobei sie aber, ich glaube, das ist durchaus okay. So, das ist nicht so, dass die das irgendwie nerven würde, sondern ich glaube, denen ist schon durchaus bewusst, wenn du dich da halt außerhalb, sage ich mal, deiner geschützten Räume oder deines Homegrounds aufhältst, dass es natürlich zwangsläufig auch Aufmerksamkeit mit sich bringt und dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das, glaube ich, durchaus mal nutzen. Ne?
Ja, also, verstehe ich auch. Ja. Wahrscheinlich auch. Ja. Zum Homeground. So, wie kann man sich den vorstellen? Also mehrere Gebäude, wie schauen die aus? Wenn man es nur mal von außen betrachtet, wie kann man sich den vorstellen?
Also es ist kein klassisches Hotel, wie man sich das vorstellt. Also es heißt, ne, wir reden nicht von 5, 6, 7, 8 Stockwerke und ein Riesengebäude, sondern es hat eher was wie sage ich es am besten? Ein Campingplatz wäre jetzt übertrieben, also weil es natürlich keine Zelte gibt, aber es ist eine relativ große Fläche mit so Bungalow-artigen also Räumen quasi drauf. Ne? Also es gibt, glaube ich, maximal einen zweiten Stock gibt es, glaube ich, bei den...
mehrere Einzelgebäude.
Alle einzeln, genau, ein bisschen verteilt.
Grün dazwischen,
Sehr viel Grün, sehr viel Wald, auch bewusst naturbelassen.
Okay.
Das heißt, sie wollen, also es ist wie so eine kleine grüne Oase.
Hört sich fast so ein bisschen auf wie eine Clubanlage, muss ich sagen.
Ja, ist es auch. Es gibt auch einen Pool. Es gibt quasi einen, sie nennen das jetzt Dorfplatz, also sprich, ne, jetzt so im Sprech, das heißt, es gibt eine große Fläche in der Mitte, wo ein Pool ist, wo auch alle Gebäude außenrum sind daraufhin ausgerichtet, wo es natürlich schon auch der Wunsch ist, dass sich da die Menschen aufhalten und die Spieler sich austauschen, dass man jetzt nicht alleine auf seinem Zimmerchen quasi ist. Dass eher quasi so dieser Gemeinschaftsraum dort ist. Das heißt, es gibt einen großen Raum, eine große Fläche in der Mitte, wo es von dort aus auch in die Besprechungszimmer geht, wo es zu den medizinischen Abteilungen geht, ne, wo dann quasi die Physios quasi nochmal irgendwie arbeiten, wo auch die Räume sind, wo gegessen wird, wo die Küche ist. Also das heißt, es ist schon alles darauf ausgelegt, dass an diesem großen Platz die Spieler auch und der ganze Staff quasi zusammenkommt.
Vom Look her ist das, also jetzt könnte man natürlich sagen, okay,
kein Gold. Kein Gold, kein Silber.
Also nicht so Trump-Style?
Gar nicht. Also sehr eben, also dieses Naturbelassene, das hat man sich auch in den Zimmern und in den ganzen Ausstattungen so hat sich das durchgezogen. Sehr viel Holz.
Ah, okay.
Ja. Sehr ruhig alles, sehr unaufgeregt. Sehr einladend, finde ich auch. Also mir persönlich hat das sehr gut gefallen, dass es halt nicht so ein, also es hat gar keine Anmutung von irgendwelchem großartigen Luxus.
Okay. Okay.
Und ich glaube das aber auch bewusst. Und ich glaube auch, so habe ich es zumindest verstanden, will man das eigentlich auch gar nicht. Weil letztendlich die Spieler, das muss man sich natürlich auch vorstellen, das sind alles Profis, die sind gefühlt jede Woche in einem anderen Hotel. Das ist dann halt auch nichts Besonderes mehr. Deshalb versucht man, glaube ich, eher dagegen zu arbeiten und sagen, wir nehmen was Natürliches, was Ruhiges, was eigentlich sehr Entspannendes und nicht was irgendwie nochmal hier zack und das und prunk und was. Das wollen die, glaube ich, in dem Moment gar nicht. Es geht darum, sich zu konzentrieren auf dieses Turnier.
Und macht ja auch total Sinn, wenn man sagt, okay, wir schaffen so ein bisschen eine Ruheoase, weil ich meine, Hektik ist schon genug drumherum. Das ist schon alles klar und sag ich mal, eine Fanmeile nochmal da drin
brauchst du dann auch
nicht.
Auf gar keinen Fall.
Klar nicht. Wo du dann sagst, okay, und dann natürlich mit so ein bisschen Natur und ein bisschen mehr Holzelementen schaffst du da halt tatsächlich noch ein bisschen eine Rückzugsmöglichkeit.
Richtig,
und die stehen eh dann schon genug unter Druck, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich meine, da ist schon, du vertrittst dann natürlich Deutschland, die Erwartungen sind hoch, nehme ich mal an.
Ja, natürlich. Naja, ich glaube halt jetzt natürlich, was die Öffentlichkeit anbelangt, ist das natürlich jetzt, wir waren jetzt nicht wahnsinnig erfolgreich in den letzten Jahren. Mhm. Das heißt,
das weiß sogar ich.
Genau. Also das heißt,
das hat echt jeder mitbekommen.
Das hat natürlich, also das heißt, dementsprechend ist natürlich jetzt so der Erfolgsdruck, würde ich ihn gar nicht nennen, aber es ist natürlich jetzt schon nochmal so, dass man sagt,
schon
okay,
was erwartet, gell?
Genau, auch gerade durch die Vorbereitungsspiele, die waren sehr gut, man hat eine sehr gute Leistung auch gesehen und auch dieses Gefühl, dass da wirklich was funktioniert, was geht, dass diese Mannschaft innerlich halt sehr, also super gut funktioniert. Ich weiß nicht, ob du das allererste Vorbereitungsspiel gesehen hast, wir haben nach 8 Sekunden das 1-0 geschossen gegen Frankreich.
Ah ja, ich habe es nicht gesehen, gebe ich zu, sondern ich habe es in den Nachrichten
aber
gehört.
Allein die Tatsache, dass das nach 8 Sekunden passiert, wirklich, also wenn man sich das mal überlegt, ne, dass wir da ein gutes Spiel gemacht haben, ist das eine. Aber die Tatsache, dass nach 8 Sekunden, das heißt, der Anstoß kommt und es 8 Sekunden später fällt das 1-0 für uns. Mhm. Das ist, hat so einen großen, für meine Begriffe, einen so einen großen, krassen, also Wert, dass das nach so einer schnellen Zeit quasi funktioniert. Das ist natürlich irgendwie so wie so ein, in dem Moment wurde quasi ein Schlüssel irgendwie in ein Schloss gesteckt und die Tür ging auf.
Okay.
Und ich glaube, dieses Gefühl, dass auf einmal Menschen sagen, Leute, das war richtig gut. So, wir haben es halt geschafft, diesen kurzen einen impulsiven Moment zu nutzen, dass auf einmal die Leute denken, ach, wir können ja, das funktioniert ja so, ne? Und das ist schön, das hat gut funktioniert und ich glaube, der Erfolgsdruck der Öffentlichkeit ist das eine. Ich glaube aber, dass es wirklich für so einen Spieler das Größte ist und das Bestmögliche, was man irgendwie erreichen kann, ist, dass du ein großes Turnier, ob jetzt eine Europameisterschaft oder eine Weltmeisterschaft, in deinem Land, so das Land, das du vertrittst, wenn du das gewinnst.
Es ist ja eigentlich schon noch, ich versuche mich gerade so ein bisschen in die Lage zu versetzen. Ja, jetzt hast du dann zu diesem Moment, wie du ihn gerade beschreibst, ein Tor geschossen, da kommt ja irgendwie Energie auf. Da ist ja, glaube ich, gerade auch als jetzt Spieler gesehen, merkst du so, oh, da kann was passieren, da ist viel möglich. Und dann bist du als Außenstehender, als Trainer oder wer auch immer, dann irgendwie siehst du das, da entsteht gerade was in der Mannschaft und dann versuchst du ja eigentlich alles, das auch zu halten, dass die da in der richtigen Stimmung bleiben, um genau in dieser Linie weiterzubleiben. Und dann muss natürlich auch sowas einspielen wie, wo wohnen die, wie abgeschottet sind sie, wie viel dürfen wir ranhalten. Also es geht eigentlich auch, wenn ich es jetzt mal so zusammenfasse, auch recht viel darüber, die Stimmung, die Laune der Spieler richtig zu, ich sag jetzt kanalisieren ist das falsche Wort, aber
ich weiß, was du meinst. Genau.
Das, damit umzugehen einfach.
Ja, und dieser Faktor Kopf sozusagen. Also was passiert während des Spiels, davor und danach in deinem Kopf? Und ich glaube, dass das mittlerweile einen wesentlichen Anteil daran hat, ob eine Mannschaft gut spielt oder nicht. Kicken können die alle. Wie gesagt, die können alle an Fußball treten, die wissen alle, wie man ein Tor schießt, die wissen alle, taktische Dinge umzusetzen. Aber der Kopf ist sehr entscheidend.
Da ist ja dann auch, sage ich jetzt mal, eine ganze Armada an Leuten dann eigentlich sorgt sich da um das Wohlbefinden von 11, 22, ich weiß nicht, wie viele im Kader sind, keine Ahnung, da um wirklich das Wohlbefinden, dass es denen in der Zeit da gut geht. Ja. Jetzt aber ein anderer Aspekt dabei natürlich ist auch, sage ich mal, Sicherheit. Ist Ich meine, die Welt hat sich verändert. Es ist leider nicht mehr alles so Friede, Freude, Eierkuchen überall. Auch das Thema, ja, wenn man sich ein bisschen anschaut, was überall ist passiert, Anschläge etc. etc. Da ist der Punkt Gefahr schon da. Jetzt in Bezug auf das Mannschaftsquartier. Mhm. Wie schauen da eigentlich die Sicherheitsvorkehrungen aus? Hat man dir da was zeigen können, sagen können?
Also es gibt natürlich ein Sicherheitskonzept, keine Frage. Du kannst nicht einfach dahin laufen sozusagen. Also um überhaupt auf diesen Adidas Campus zu kommen, ne, musst du halt irgendwie durch 10.000 Schleusen quasi mehr oder weniger durch. Ja, ja. Und auch um das Trainingsgelände rum ist es natürlich alles eingezäunt. Es gibt einen Sicherheitsdienst, der natürlich aufpasst. Eine hundertprozentige Sicherheit wird es nie geben, aber man ist schon sehr daran gelegen, dass quasi innerhalb des Mannschaftsquartiers eigentlich kein Außenstehender reinkommt.
Macht so. Ja auch Sinn.
Total. Ist auch, glaube ich, extrem, extrem wichtig. Es gibt natürlich auch Vorlagen von seitens der UEFA, also sprich, ne, der Ausrichter sozusagen dieser Europameisterschaft, genau. Dass die natürlich auch sagen, okay, es gibt gewisse, weiß ich nicht, Sichtschutzzäune und so weiter. Ne? Also das, da gibt es schon auch durchaus Vorgaben. Aber ja, letztendlich bleibt es natürlich zu hoffen, dass das alles nur natürlich in der Theorie man drüber reden muss.
Genau, und dass man eigentlich auch sagen muss, okay, ja, gönnt es, also quasi lasst sie doch in Frieden. Also dass man also sagt, so lasst die Jungs in Frieden, die brauchen ihren Rückzugsort und die haben schon genug Pressure, da muss jetzt nicht irgendwie noch mehr mit da drauf bauen. Genau. Aber die sind ja nicht die einzigen quasi, die jetzt, bei denen Sicherheit jetzt quasi ein wichtiger Faktor ist. Und das fand ich nämlich auch noch ganz spannend. Du warst auch bei einer Sicherheitsübung der Münchner Polizei, warst, glaube ich, mit dabei, wo, glaube ich, zwei Szenarien oder mehrere Szenarien irgendwie mal geprobt wurden, wo es dann auch schon recht ans Eingemachte ging. Und so wie ich es richtig gesehen habe, warst du, glaube ich, selber ein bisschen überrascht. Erzähl mal, was du da, wo du da dabei warst.
Genau. Also das war nicht die Münchner Polizei, sondern die Bereitschaftspolizei, in dem Fall aus Würzburg, glaube ich.
Okay.
Die natürlich aber zusammen mit der Münchner Polizei das natürlich dann irgendwie trainieren. Also um so ein großes Turnier natürlich sicher zu machen, also was natürlich die Fans anbelangt, also sprich, wir reden von Public Viewing, ne, wo viele Menschen zusammenkommen, wir reden von Stadien, wo viele Menschen zusammenkommen, muss es natürlich ein Sicherheitskonzept geben. So, ne, wie geht man mit den Menschen um? Was ist, wenn, lass es eine Massenpanik sein, was auch immer. Oder eben andere Dinge, die natürlich bei so bei Fußballfans oder bei, sag ich mal, Großveranstaltungen passieren können. Nicht jeder hat sich vielleicht gern, so, das heißt, es gibt natürlich Szenarien. Und genau diese Szenarien hat die Bereitschaftspolizei in München trainiert. Das heißt, es gab ein Großaufgebot an wirklich Polizisten, also Einsatzkräften.
Ja.
Und einen anderen Teil, die Bereitschaftspolizei hat da immer von Störer geredet, also sprich Menschen, die jetzt in dem Fall quasi gegen die Polizei vorgehen muss. Das waren aber auch Polizisten. Das heißt, es waren verkleidete Polizisten, die als Fußballfans quasi getarnt sich an getroffen haben. Und das Spannende dabei ist, dass aber die Einsatzkräfte, also die wirklich die Einsatzkräfte waren, nicht wussten, wie die Polizisten, die Fußballfans gespielt haben, was die machen.
Okay.
Das heißt, also es war schon von vornherein, also man wusste, es passiert was. Das Szenario ist folgendes: Viele Menschen sind bei einem Public Viewing Event, kommen zusammen.
Ja. Ja.
Und was dann aber genau passiert, wussten die Einsatzkräfte nicht.
Ah, verstehe. Okay.
Also das heißt, es war jetzt nicht klar, okay, die knüppeln jetzt gleich aufeinander los, sondern für die Polizisten ging es irgendwie darum, diese Lage, von der dann Einsatzkräfte immer sprechen, zu bewerten und dementsprechend eben auch zu agieren und zu handeln.
Okay.
Und wir durften uns das angucken, wie genau das eben passiert, ne? Dass da verschiedene Taktiken halt geübt werden. Wie geht man mit rivalisierenden Fans um, die auf einmal aufeinander losgehen? Wie geht man mit den Situationen um, dass teilweise auch unkontrolliert irgendwie Menschen aufeinandertreffen? Man kann das natürlich versuchen, also so ein bisschen, sage ich mal, verschiedene Routen festzulegen, ne? Die einen dürfen nur da lang, die anderen dürfen nur da lang. Aber du kannst es hundertprozentig kannst es ja gar nicht vermeiden. Und dementsprechend, wie geht man damit um, wenn rivalisierende Fans aufeinander losgehen und dann im Zweifelsfall auch gegen die Polizei sich dann natürlich irgendwann richten? Ne? Also das gibt es alles. Man muss natürlich jetzt auch sagen, jetzt während einer Europameisterschaft gibt es mit Sicherheit Fangruppierungen, die sich nicht leiden können. Das ist jetzt aber, glaube ich, nicht so extrem, meines Erachtens nach, wie jetzt zum Beispiel jetzt, wenn rivalisierende Fußballclubs, also sprich ne, erste, zweite, dritte Liga, was auch immer, das ist dann teilweise nochmal ein bisschen anders, weil die Rivalität ist eine andere. Ich will das, also das gibt aber mit Sicherheit auch während der Euro wird es, gibt es Spiele, die wahrscheinlich, also mit einem höheren Risiko behaftet sind als jetzt vielleicht andere.
Ja, stimmt schon. Das ist natürlich auch so ein bisschen der Punkt. Klar, die Clubs haben natürlich teilweise so Fangruppierungen, die natürlich manchmal ein bisschen extremer sind und die reißen natürlich mit. Aber da spielt ja die Nationalmannschaft.
Genau.
Und ich nehme es jetzt mal an, da hast du jetzt nicht so diese ganz krassen Clubs, also Fanclubs dahinter, sage ich jetzt mal, wie bei den sonstigen Fußballvereinen.
Genau. Was natürlich auch einfach zwangsläufig dadurch einhergeht mit, weil du hast natürlich gar nicht so viele Spiele. Ne? Wenn eine Europameisterschaft ist, gut, klar, da hast du viele Spiele innerhalb von 4-5 Wochen, aber ansonsten hat die Nationalmannschaften, die haben mal irgendwie Freundschaftsspiele und die haben andere Turniere, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, aber die Dichte der Spiele ist ja gar nicht so hoch. Von daher glaube ich,
ich glaube, ganz ehrlich, Vincent, das ist schon auch so ein bisschen so ein Punkt, warum man, jetzt sage ich mal so als ich, aus meiner Perspektive, der Begeisterte ist, so, warum man da manchmal auch so ein bisschen Berührungsängste damit hat. Weil man kriegt ja so sehr oft dieses Vereinsleben quasi mit, wo man dann wirklich so als Außenstehender wirklich auch manchmal sagen muss, ich habe leider keine Ahnung davon und weiß es auch nicht. Und man hat halt immer so dieses Gefühl, so, da ist so eine Wand von Fußballfans, die über alles Bescheid wissen und die total drin sind in dem Thema, dass du dann, wenn dann so ein Großereignis kommt, wo es dann halt tatsächlich mehr um die Nationalmannschaft geht, man da eigentlich so aus dieser Außenperspektive auch denkt, so, ja, das sind diese große Fanbase, diese Vereine irgendwie dahinter, aber eigentlich, wenn die Nationalmannschaft spielt, dann kommen ja dann doch wieder viel mehr eigentlich zusammen.
Und also das schön verbindet und gut so.
Dann ja eigentlich wieder.
Und das ist genau richtig und schön und gut so. Und ich finde auch, ne, es gibt dann immer den Begriff von so Turnierfan oder sowas.
Ja,
ne? Und das ist absolut in Ordnung, finde ich, ganz ehrlich. Also es geht ja in dem Moment auch gar nicht darum, also jetzt, wenn man das mal vom Vereinsfußball quasi mal ein bisschen trennt, diese Europameisterschaft, die wir im eigenen Land haben, und ich glaube, das ist ein großer Faktor, dass wir haben hoffentlich natürlich auch 4 Wochen gutes Wetter, weil das ist, glaube ich, auch ein entscheidender und wichtiger Punkt.
Absolut.
Dass es absolut in Ordnung ist, dass man Menschen vielleicht, die sich das ganze Jahr oder quasi 2, 3, 4 Jahre nicht mit diesem Thema beschäftigen, dass die auf einmal doch die Möglichkeit haben, zusammenzukommen. Und ob es jetzt denn der Fußball ist, also das Spiel an sich, diese 90 Minuten, oder ob es darum geht, im Vorfeld irgendwie sich mit Leuten zu treffen, eine gute Zeit zu haben, ob das draußen grillen ist, ob das im Biergarten treffen ist, ob das auf den Public Viewing Meilens ist, einfach eine gute Zeit zusammen zu haben und quasi für ein Ereignis zusammenzukommen. Und eigentlich alle Menschen, die man um sich rum hat, auf eigentlich eine Sache irgendwie mitfiebern. Mal mehr, mal weniger, vollkommen in Ordnung. Ja? Aber alle sind für eine Sache da. Mhm. Und alle sind da, unterstützen quasi das. Ne? Ob es das Fußballsachverstand ist, es spielt eigentlich gar keine Rolle.
Nee.
Wir alle erkennen, ob es ein Tor geschossen wurde oder nicht. So, und wenn wir dann im Endeffekt merken, okay, ne, man hat gewonnen oder verloren. So, letztendlich gibt es ja die 2 Sachen. Oder halt natürlich noch unentschieden, aber also wie war das Spiel? Ist das eine, aber haben wir gewonnen oder verloren? Ja, also haben wir ein gutes Spiel gemacht? Und wenn du dann diese Euphorie quasi sich ein bisschen diesen Funken überspringen lässt, das sagt, du hast ein paar Leute, die sich echt ein bisschen besser auskennen, die das natürlich noch mal anders einschätzen, also wissen es vielleicht einzuschätzen, aber diese Euphorie, da muss man sich eigentlich nur drauf, also das muss man zulassen, so. Und dass diese Masse, die dann auf einmal irgendwie schreit und sich freut und jubelt, dann muss man das einfach zulassen. Und dann merkt man dann hast du dieses Gefühl dieser Gemeinschaft, des Zusammenhalts.
Ja.
Und der ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und ganz entscheidend bei so einer Europameisterschaft. Ob man jetzt sich mit Fußball gut auskennt oder nicht, finde ich gar nicht so schlimm. Ich finde viel, viel schöner an so einem Großereignis, dass, wie gesagt, wir alle zusammen sind und idealerweise natürlich irgendwie alle einfach eine gute Zeit haben wollen. Und wenn es eine Riesenparty ist, vollkommen okay.
Du bist auf einem guten Weg bei deiner Challenge, muss ich also sagen. Das ist schon,
stell dir vor, ne, also wie gesagt, deshalb, es gibt viele Faktoren, ne, Sicherheit ist natürlich das eine, das heißt, es muss natürlich sicher sein, aber du musst jetzt, wir haben den 14. Juni, wir haben das Eröffnungsspiel, es ist Bombenwetter, also es ist Freitagabend, allen geht's gut, das Wochenende steht vor der Tür. Und du bist mit deinen Freunden, mit Familie, mit wem auch immer, kommst du zusammen, ob jetzt im kleinen Kreis oder im großen Kreis. Aber du weißt genau, gerade aktuell machen das noch ganz, 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 ganz viele Menschen. Genau das Gleiche.
Ja, ja, stimmt schon. Ja, ja,
und Teil des, dieses Ganzen zu sein. Das, finde ich, ist was ganz Schönes.
Es hat eine Atmosphäre, gebe ich dir auch total recht. Das zieht einen auch immer dann so ein bisschen, ja, bisschen auch rein. Ja.
Also
ja,
gerade, ich meine, wie, ja, vielleicht ist es dann auch ein, also das muss man natürlich dann auch irgendwie zulassen, aber gerade wenn man sagt, na, ich weiß nicht, ob das für mich vielleicht was ist, dann würde ich wahrscheinlich empfehlen, nicht unbedingt alleine zu Hause zu gucken, sondern das wirklich bei einem Public Viewing Event, ja, die in allen Austragungsstadien und in fast allen Städten, großen Städten von Deutschland gibt es Public Viewing, in Kneipen, in Biergärten, in was auch immer. Mhm. Das dann lieber so zu machen, um sich von dieser Stimmung anstecken zu lassen. Und dann ist es, glaube ich, einzigartig, dass halt irgendwie, dass dieses Gefühl zu haben, okay, ich bin Teil des Ganzen, während der Europameisterschaft bei uns.
Es hat ja auch 2006 funktioniert, muss man ja auch tatsächlich so sagen. Ich erinnere mich auch total gerne an diese Zeit, weil es einfach so, aber es sind nicht nur tatsächlich, wenn ich mich heute dran zurückerinnere, es sind gar nicht so, sage ich jetzt mal, die Spiele. Ich könnte ja auch gar nicht mehr sagen.
Vollkommen okay.
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wer damals gewonnen hat. Aber ich erinnere mich an die Momente, die da irgendwie waren. Ich war damals in Lübeck. Ich weiß, es war eben dieses Bombenwetter. Wir saßen da in so einem kleinen Beachclub irgendwie. Das war eine super schöne Zeit. Das war einfach richtig cool. Das hat Spaß gemacht. Das war irgendwie mit den Leuten. Das war irgendwie angenehm. Irgendwie, man hat so ein verbindendes Element, eben das Turnier. Ja. Und das sind so ein bisschen die Emotionen, die damit quasi verbunden werden. Das ist eigentlich schon ganz
das
schön.
Ist, ich meine, wirklich, da gibt es viele Faktoren, die natürlich eine Rolle spielen, dass es ein gutes, schönes Turnier wird. Das ist das eine natürlich, dass man irgendwie gewisser Art und Weise erfolgreich ist, so, oder dass die Mannschaft erfolgreich ist. Aber eben auch, dass man das zulässt, so, dass man bereit ist, diese Stimmung bei sich selber quasi irgendwie zulässt, aber auch alle anderen sozusagen, ne, irgendwie, es gibt mit Sicherheit auch ganz viele, sage ich mal, immer wieder schlechte Nachrichten, so, die man am Tag bekommt, keine Frage. Und auch was so geopolitisch los ist, so, ist alles nicht ganz so einfach. Aber vielleicht schafft man es zumindest innerhalb dieser 4-5 Wochen einfach das so ein bisschen
loszulassen. Ein bisschen,
ja, genau.
Ein bisschen,
ne? Man darf es nicht vergessen, aber man darf sich auch eingestehen,
mal freuen.
Genau, einfach eine gute Zeit zu haben.
Jetzt wollte ich aber noch eine Frage stellen zu dem Sicherheitstraining, wo du dabei warst. Mhm. Jetzt hast du das ja quasi gesehen und miterlebt, wie die quasi da trainiert haben. Mhm. Wie war dein Gefühl danach? Weil ich stelle mir jetzt so vor, wenn ich das sehe, habe ich danach ein beruhigtes Gefühl, wo ich dann sagen kann, ja, ich traue unseren Sicherheitskräften zu, dass die das schon ganz gut hinkriegen? Oder ist es dann vielleicht doch auch das Gefühl so, ja, ganz so ohne ist das einfach nicht. Da kann ja doch echt schon, das kann schon auch echt, ja, im blödsten Fall echt kritisch werden.
Ja, naja, überall, wo viele Menschen zusammenkommen, ist natürlich auch eine gewisse Gefahr da, ein gewisses Potenzial. Ne? Weil, wie gesagt, eine 100%ige Sicherheit gibt es nicht. Aber also während dieser Übung hatte ich schon das Gefühl, jetzt mit, sage ich mal, rivalisierenden Fußballfans einfach mal, ne, das wissen die. Die wissen, damit umzugehen. Das sind halt eben auch Menschen und Polizisten und Polizistinnen, die das eben auch bei Fußballspielen, also Vereinsspielen machen, die damit wissen sie eigentlich umzugehen. Es sind natürlich trotzdem auch Szenarien denkbar, die auch für einen Polizist oder eine Polizistin neu sind. Und die da braucht man ja auch einen kühlen Kopf, den man bewahren muss. Ne? Also es gab auch ein Szenario, dass ein Auto fährt in eine Menschenmenge. So.
Ja.
Und das ist natürlich im ersten Moment erstmal total unübersichtlich. Was ist hier genau passiert? Menschen schreien, Menschen kommen auf dich zu, Menschen halten sich an dich fest, helfen Sie mir. Und in dem Moment dann einen kühlen Kopf zu bewahren, auch zu dieser Situation einzuordnen, das hat während dieser Übung, hat sich sehr real angefühlt. Mhm, und du hast auch teilweise in die Gesichter der Polizisten und Polizistinnen geguckt und dachtest so, das ist schon sehr nah dran an einer Realität,
wie es sein könnte.
Dadurch, dass halt irgendwie beide Seiten quasi ja gar nicht wussten, was die anderen machen. Ja. In dem Moment, also es wussten zum Beispiel die Polizisten und Polizistinnen wussten gar nicht, dass das trainiert wird. Die dachten nämlich eigentlich, wir haben jetzt hier die Übung am Stadion abgeschlossen und dann auf einmal hieß es, Moment mal Leute, da unten an der Treppe so und so. Und
krass, okay.
Also das heißt, dass das halt möglichst real ist.
Das Unerwartete
ist,
einfach auch.
Genau.
So ein bisschen,
das ist ja genau auch das, ne? Ich meine, du, es ist natürlich, wenn du denn in dieser Situation bist und es passiert wirklich, spielt natürlich das Adrenalin nochmal eine ganz andere Rolle.
Ja.
Aber du hast zumindest, warst du vielleicht schon mal in einer ähnlichen Situation und weißt es vielleicht schon einfach besser einzuschätzen.
Ja.
Aber das war sehr, sehr real, hat sich das angefühlt. Und du hast die Panik, die natürlich zwangsläufig irgendwie da entsteht, die hat sich sehr stark auch bei uns transportiert.
Ich glaube trotzdem, falls das nichts passieren wird.
Ich glaube, entscheidend ist auch jetzt im Vorfeld natürlich, ne, da gibt es ja auch Menschen, die jetzt nicht nur, sage ich mal, dann handeln und, sage ich mal, da sind, wenn es passiert, sondern auch im Vorfeld einfach schon versucht, möglichst viel abzuklären und versuchen, möglichst viel zu vermeiden und möglichst viel Warnungen irgendwie dementsprechend nachzugehen. Deshalb absolut, niemand möchte, dass das passiert. Mhm. Ich glaube, dass es genau, es ist durchaus richtig und wichtig ist, dass man das trainiert, dass man darauf vorbereitet ist.
Ja.
Ich glaube, wir alle wollen natürlich trotzdem einfach ein entspanntes, ein schönes Fest feiern.
Total. Ja. Aber dann auch irgendwie schön und danke an all die Sicherheitskräfte, die da wahrscheinlich auch ganz viele Freiwillige da teilweise bei den Public Viewings irgendwie mit dabei sind, um das irgendwie...
Ja, sicher, also nicht nur Polizisten, sondern auch eben, wie du sagst, ne, also Sicherheitsmenschen, die einfach wirklich dafür sorgen, die es auch nicht immer einfach haben, und ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass es ja auch einfach Menschen sind, die dahinter stecken, die auch hoffentlich denn manche Dinge nicht mit nach Hause nehmen, wie sie beschimpft werden, wie sie, keine Ahnung, oder was sie sehen, was sie miterleben.
Ja, das stimmt, das stimmt. Stichwort miterleben, wir haben noch einen Moment, den wir schon im Intro gehört haben.
Ja.
Du hast gesagt, das war für dich auch ein kleiner Fanboy-Moment.
Volle Pulle.
Da würde ich jetzt tatsächlich auch gerne mal reinhören. Du hast nämlich Nationalspieler oder den ehemaligen Nationalspieler
Weltmeister
Philipp Lahm getroffen. In welcher Umgebung war das eigentlich?
Genau, Philipp Lahm hat bei der Europameisterschaft jetzt 24 den Posten des Turnierdirektors auch.
Mhm.
Das spricht, der ist so ein bisschen Gesicht des Ganzen. Der gibt dieser Europameisterschaft ein Gesicht, der ist im Prinzip, ne, muss Medientermine wahrnehmen, der ist bei sämtlichen öffentlichen Anlässen ist der natürlich vor Ort, der sorgt dafür, dass das auch im Vorfeld, ne, irgendwie in den, gerade natürlich auch in den Austragungsstätten, eher greifbar ist für Fans, ne, für die Medien und so weiter. Und im Rahmen der Trophy Tour, so nennt sich das, das heißt, der EM-Pokal wandert durch alle Turnierstädte, wird dort vorgestellt, und in diesem Bezug, beziehungsweise in diesem Zusammenhang war eben auch Philipp Lahm in Düsseldorf damals, und wir durften ihn treffen. Wir hatten quasi, bevor alle anderen ran durften, ein exklusives Interview, wenn man so möchte, vor dem EM-Pokal, und als Fußballfan ist das natürlich... ja, da geht einem schon das Herz auf. Und ich war auch echt nervös, muss ich wirklich sagen. So, also das passiert einem eigentlich gar nicht mehr so häufig, aber war mein Adrenalinpegel ein ganz anderer. Ja, wenn ich drüber nachdenke, komme ich schon wieder ins Stottern.
Wir hören mal rein.
Letzte Rede von Galileo. Freut mich sehr.
Wir können ja gestern Zeit finden, weil an so einem wichtigen Termin sind wir natürlich gerne dabei. Wir machen,
ich auch.
Ja, deshalb. Wir machen so eine quasi Doku so über die EM-Vorbereitung und so weiter, und hoffen natürlich alle, dass, was viele von uns 2006 irgendwie hatten, ne, dieses Gefühl, dieses Sommermärchen jetzt in 24 wiederkommt. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit?
Ja, groß, wenn man jetzt hier gerade die Stimmung hier merkt, einfach vor allem bei der Trophy-Tour eben auch. Die Begeisterung für so ein Heimgroßereignis sozusagen ist riesengroß. Umso näher es rückt natürlich. Wir haben jetzt nicht mehr so lange hin. Und deswegen ist die Begeisterung groß und die Vorfreude groß. Eben, ich glaube, weil eben viele noch 2006 auch im Kopf haben, was es mit uns als Land eigentlich getan hat, wie wir auch von der Welt dann auch gesehen worden sind. Und deswegen freuen wir uns alle sehr drauf.
Jetzt haben Sie ja beide Seiten so ein bisschen, ne? Sowohl als Spieler als jetzt auch eben im Orga-Team. Was ist schwieriger? Also wie kann man sich, oder auf was muss man sich irgendwie anders wahrscheinlich auch vorbereiten? Als Profisportler weiß man, was man tut. In der Rolle sind Sie jetzt erstmal neu. Was ist schwieriger?
Der ist schwer zu beschreiben, weil es einfach zwei unterschiedliche Aufgaben sind. Insgesamt würde ich eher sagen, was verbindet es? Man braucht ein gutes Team. Und das Team ist natürlich bei so einer Orga sehr, sehr groß. Also unser Team, aber vor allem dann auch, wenn man hier jetzt in Düsseldorf mit den Host Cities zusammenarbeitet, mit der Bundesregierung, mit den Partnern der Euro. Also es ist ein großes, sehr, sehr großes Team und da braucht es ein gutes Zusammenspiel, was sich jetzt aber über mehrere Jahre ja schon bewährt hat. Und ja, ich glaube, wir sind alle froh, wenn es dann so langsam losgeht, weil eben die Vorbereitung so lang schon andauert.
Aber kribbelst du nicht selber so ein bisschen manchmal noch mal im Fuß, wenn man so auf die Stadien geht und so, wir waren auch schon im Stadion und man denkt sich so, oh, wenn jetzt hier der Ball rollt, ist es dann schon mal irgendwie wahrscheinlich als Profi noch mal ein bisschen ein anderes Gefühl dann auch, wenn man gerne vielleicht mehr
also möchte. Also noch muss ich sagen, noch geht's. Also es kribbelt nicht so in den Füßen. Ich glaube aber vor dem Eröffnungsspiel, wenn es dann in München auch, ich durfte das Eröffnungsspiel ja 2006 auch spielen in München. Mhm. Und wenn das dann kommt und mit der Atmosphäre dann von so einem Heimturnier, ich glaube, dann kribbelt es nochmal, aber es ist besser, wenn die anderen das machen.
Okay. Jetzt ist, wie wir auch schon gesagt haben, im Vorfeld wahnsinnig viele Termine, die man auch machen muss. Und wie hier, es ist viel, wahrscheinlich wenig Schlaf, viele Termine und so weiter. Gibt es eine große Herausforderung, die man irgendwie so ein bisschen herausstellen kann? Also was ist so das Schwierigste, wenn es um die Orga geht von so einem Großevent?
Ja, mit Sicherheit ist natürlich höchste Priorität eines Turniers und da gibt es verschiedene Herausforderungen jetzt, muss man auch ganz klar sagen. Mhm. Wenn man auch nur an Cyberangriffe denkt, also Sicherheit ist variabel oder besser gesagt, es gibt viele verschiedene Szenarien, wo man mitdenken muss. Und eins, und das kennt jeder, der schon mal im Stadion war und danach abreisen will, Mobilität. Ist nicht so einfach, weil einfach viele Leute zu uns kommen werden im Stadion, aber drumherum einfach, es werden Millionen von Menschen zu uns reisen und sich in Deutschland dann bewegen. Und da ist Mobilität immer so eine Herausforderung. Und deswegen braucht man auch ein bisschen Geduld, vor allem Anreise zum Spiel, Abreise vom Spiel. Aber das sind, ich würde sagen, fast normale Herausforderungen.
Ja. Aus Spielersicht, also so ein Großevent, so eine damals das WM, EM im eigenen Land, aus Spielersicht, ist das nochmal, also was ist das Besondere daran? Nicht nur, weil man natürlich zu Hause ist, sondern sich auch gut präsentieren möchte, aber warum ist dieses Heimereignis quasi irgendwie so besonders den Spieler?
Ja, erstmal ist es ja ein absolutes Privileg, wenn man seine Nation vertreten darf. Also man spielt für seine Nation, man darf seine Nation vertreten, auf dem Spielfeld und außerhalb. Und das ist ein großes Privileg, so habe ich das immer wahrgenommen, eine große Ehre, das machen zu dürfen. Und nicht jeder hat in seiner Karriere, wenn er Nationalspieler wird, die Möglichkeit, zu Hause Fußball zu spielen. Und wenn man in der Bundesliga spielt, hat man ein Heimstadion und viele oder 17 Auswärtsstadien sozusagen. Ja. Mit der Nationalmannschaft bei so einem Heimturnier hat man eigentlich 10 Heimstadien. Und das ist das Tolle einfach, dass man in anderen Stadien auch zu Hause ist. Und wenn ich an 2006 auch zurückdenke, diese Energie, die von dem Publikum dann auf die Mannschaft überschwappt und dieser Zusammenhalt, was zwischen der Gesellschaft und der Mannschaft entstehen kann, was wir 2006 oder was ich als Spieler erleben durfte, das ist einmalig. Also deswegen diese 4 Wochen, was mir da der Fußball, aber vor allem die Zeit gegeben hat, das werde ich in meinem Leben einfach nicht vergessen.
Eine große Rolle spielt auch die Vorbereitung. Wir wollen auch im Vorfeld so ein bisschen, sage ich mal, den, also was das damals auch in Brasilien halt war, ne, so dieses Heimquartier, das ist jetzt in Herzogenaurach. Wie wichtig ist so ein Ort dann eben auch für die Mannschaft, was die Vorbereitung anbelangt und was diesen Team-Spirit anbelangt? Wie wichtig ist das?
Ja, ich glaube, da schafft der DFB immer gute Voraussetzungen, also dass man sich wohlfühlen kann. Also daran darf es nicht scheitern. Ich glaube, dass das eher innerhalb von einer Mannschaft dann passiert, in den Wochen zuvor. Also man trifft sich meistens 2 Wochen vor dem Turnier. Und dass man da eben viel Zeit miteinander verbringt, was da vorher selten gegeben ist. Und da intensive Zeit, wo man trainieren kann, aber wo man sich auch viel sieht, viel miteinander zu tun hat. Und da ist es wichtig, eben so das Zwischenmenschliche zu schaffen. Mhm. Trotzdem muss ich das dann im Turnier auch entwickeln, weil eine gute Stimmung hilft nicht allein, sondern natürlich die Qualität auch, aber dass jeder seine Rolle dann auch findet. Und das ergibt sich im Turnier. Aber ich muss eins sagen, also die Unterkunft, egal wo, war immer top.
Immer gut. Das hat man schon auch gemerkt, gerade mit den letzten beiden Spielen, dass diese Euphorie, die ja wahrscheinlich auch, also die man sich gewünscht hat, dass dieses, es geht wieder los, dass das wirklich so eine Art Initialzündung nochmal gebracht hat. Sehen Sie das genauso? Also hat diese letzten beiden Spiele gegen Frankreich und Niederlande, dass dann nochmal denkt, okay, hier geht wirklich was. Also man hat es richtig, also wir haben das total auch gemerkt, so im Team, dass wir auf einmal das Spiel geguckt haben. Also beide Spiele, ey, Leute, ich glaube, das kann echt nochmal richtig cool werden.
Ja, man sieht, wie schnell es geht einfach. Also dass die Menschen in unserem Land sportbegeistert sind und fußballbegeisterungsfähig sind. Und trotzdem muss erstmal die Nationalmannschaft liefern. Und eben das Auftreten ist das Entscheidende. Ich glaube, dass es dann nicht immer ums Gewinnen geht, sondern um das Auftreten der Mannschaft. jeder muss sich da sagen, ja genau, das ist unsere Nationalmannschaft und die gibt für uns auch alles. Und wenn das passiert, dann haben wir erstmal große Chancen zu gewinnen, weil wir die größere Qualität gegenüber den meisten Nationen haben. Und jetzt merkt man das einfach, dass die Stimmung sofort positiver ist gegenüber der Nationalmannschaft und natürlich gegenüber dem Turnier. Das ist außer Frage. Und das hilft natürlich, wenn die Nationalmannschaft, die deutsche oder die Heimmannschaft im Vorfeld gut spielt und am besten dann auch natürlich während der Europameisterschaft, dass da eben die Begeisterung in unserer Bevölkerung, also in Deutschland, eben einfach so bleibt, dass jeder dabei ist sozusagen, aber dass jeder auch sagt, ja genau, unsere Nationalmannschaft, wir wollen heute der Gastgeber sein und freuen uns, wenn die Nationalmannschaft weit kommt.
Das stimmt.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Auch für gute EM und ich glaube,
wünsche ich uns allen
eine gute EM. Der Raum ist voll, ich glaube, jetzt kommen noch ein paar mehr Fragen. Vielen Dank.
Gerne, gerne.
Dein Moment mit Philipp Lahm.
Wahnsinn, wenn ich das so zuhöre.
Du hast am Anfang auch die Hände so kurz.
Ja, ich hab mich am Anfang natürlich so einfach, das machst du meistens, um so ein bisschen Nervosität zu kompensieren, redet man sich um Kopf und Kragen.
Ja, ich kenne das natürlich, ja klar. Und also, dann weiß man, das hat wenig Zeit, da sitzen ganz viele drumherum und das muss irgendwie sitzen. Und dann weiß man schon gar nicht mehr, was wollte ich eigentlich fragen.
Naja,
und
so weiter. Letztendlich war die Situation wirklich folgende, dass einfach dieser ganze Raum war voll mit Fotografen, mit Kamerateams, die abgesperrt, also hinter so einer Absperrung standen. Wir waren die Einzigen, die davor stehen durften. Alle warten natürlich auf Philipp Lahm und dann kommen wir natürlich, haben dann erstmal irgendwie ein paar Fragen an ihn, was jetzt im Vorfeld abgeklärt war. Aber das ist natürlich trotzdem, ne? Alle gucken und denken, man hört ja auch im Hintergrund die Fotografen, es klickt und so weiter und so fort. Und dann redet man sich so ein bisschen um Kopf und Kragen und weiß eigentlich gar nicht mehr, welche Frage man stellen wollte und hofft dann irgendwie nochmal die Kurve zu kriegen. Und also, ne, das ist der eine Faktor. Und der andere ist natürlich dann auch so diese eigene Euphorie zu wissen. Ja, ne, als Fußballfan, man trifft hier gerade einen Weltmeister, man trifft den Menschen, der dieser Europameisterschaft ein Gesicht gibt. Und aber es war schön, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Aber er ist auch, war auch super. Er hat es, also ich meine, er ist auch Profi, ne, muss man einfach sagen. Das hat einem dann auch irgendwie natürlich geholfen.
Ja, klar. Aber er hat auch jetzt, ehrlich gesagt, auch alles nochmal irgendwie so ein bisschen auch genau das angesprochen und bestätigt, was du auch gesagt hast, also quasi so ein bisschen das Team, das Mannschaftsquartier, die Fans, die Sicherheit und einfach, dass halt quasi jederzeit alles passieren kann, dass halt ein Moment die ganze Stimmung wieder entweder auf 180 treiben kann oder eben komplett nach null.
Absolut.
Also ich glaube, das ist es ja dann auch, oder? Das ist ja dann im Endeffekt so auch so ein bisschen das Unerwartete, aber auch dass alles möglich ist. Das ist ja so eigentlich der Reiz dieses Spiels oder auch dieses Turniers dann.
Mit jedem Turnier werden die Karten neu gemischt. Mhm. Es gibt natürlich Mannschaften, denen man mehr zutraut oder die vielleicht aufgrund der Vergangenheit einfach erfolgreicher sind als andere. Aber es ist letztendlich, geht's von null los. Jeder hat die Möglichkeit, mit der Leistung zu überzeugen und eben mit der Leistung und also unsere DFB-Elf quasi, glaube ich, nochmal haben eine besondere Rolle, weil sie mit der Leistung, wenn die da ist, eben diese Millionen von Menschen irgendwie mitnehmen können, anzünden können, diesen Funken zu entfachen, zu sagen, Leute, wir sind hier nicht nur sportlich erfolgreich, und das ist dann natürlich vielleicht auch ein bisschen, ja, dann da wird's ein bisschen fußballerisch vielleicht zu sagen, wir schaffen es, diesen Pokal im eigenen Land zu halten, ne, dass man es quasi schafft, sich gegen alle anderen durchzusetzen und der bleibt bei uns, der Pokal. Aber abseits vom Sportlichen ist auch zu schaffen, diese Euphorie im eigenen Land so ein bisschen zu empfachen. Und also Philipp Lahm hat es ja auch angesprochen. 2006 war natürlich, ne, da, wenn man das miterlebt hat, dann erinnert man sich eigentlich fast alle gerne daran, weil es einfach eine schöne Zeit war.
Auch wenn man nicht mehr weiß, wer gewonnen hat.
Italien. aber letztendlich, war 2006 einfach auch wirklich eine andere Zeit. Das heißt, wir haben uns einfach an einer anderen Zeit gefunden.
Und fast schon 20 Jahre.
Ja, eben. Krass, weißt du? Und von daher, da ist natürlich auch viel passiert. Dementsprechend ist es, glaube ich, wird es durchaus nicht so einfach, diese Stimmung, diese Euphorie jetzt 2024 auch wieder zu haben oder zu erschaffen. Ich glaube, wir haben aber ein großes Potenzial, ehrlich gesagt. Gerade, weil viele einfach auch so ein bisschen nach guten Nachrichten irgendwie sich sehnen. Und wenn wir es irgendwie schaffen, das über so ein Fußballturnier zu erreichen, warum nicht? Ob man jetzt ein Fußballfan ist oder nicht. Aber man wird zwangsläufig wenn alle bereit sind, das quasi zuzulassen, wird man, glaube ich, auch zwangsläufig irgendwie eine gute Stimmung haben. Und nochmal, ich wiederhole mich, ich weiß, aber wir brauchen einfach auch wirklich gutes Wetter. Das ist ein Faktor. Wir haben auch ja viel im Team irgendwie jetzt während der Dreharbeiten die ganze Zeit darüber gesprochen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Den können wir natürlich nicht beeinflussen. Man kann viel machen. Ja, man kann für die bestmögliche Sicherheit sorgen. Man kann für die bestmöglichen sportlichen Umgebungen sorgen. Ne? Und so weiter. Alles Mögliche. Man kann sich als Ausrüster das beste Material irgendwie dahinlegen. Aber wir können das Wetter nicht beeinflussen. Und das ist, glaube ich, da müssen wir alle ganz, ganz doll die Daumen drücken, dass das wird. Weil das war meiner Meinung nach ein großer, wichtiger Schlüssel für 2006. Dass wir einfach 4 Wochen mega Bombenwetter hatten.
Ich freue mich jetzt aber ein bisschen drauf.
Das ist schön. Wir können ja gerne mal zusammengehen. Ich nehme dich mit und wir gehen zusammen Fußball gucken.
Sehr gerne. Aber ich auch Respekt irgendwie deine Challenge von Anfang. Hast du tatsächlich geschafft? Also irgendwie ist es jetzt auch bei mir so ein bisschen, wo ich sage so, ja, also auch mal so das Ganze so ein bisschen im größeren Kontext zu sehen, auch zu sagen so, hey, für die Jungs ist das echt auch das Event, wahrscheinlich für viele des Lebens, da ist schon echt gut drauf und man kann ihnen aber auch irgendwie nichts vorwerfen, wenn es mal nicht klappt, aber man weiß auch nicht, was passiert. Aber auch der Faktor, dass du meintest, so irgendwie so, naja, es ist so ein verbindendes Element. Mhm. Es ist so ein Gemeinschaftsevent und es ist nicht nur die Clubfans, sondern da kann irgendwie jeder mit dabei sein und absolut. Um die Atmosphäre geht's. Und das macht's irgendwie so, obwohl so, ja, dann ist ja auch nicht so schlimm, wenn ich sonst nicht so die große Begeisterung für Fußball habe. Irgendwie freue ich mich jetzt doch drauf und dann gucke ich mir mal ein Spiel mit an, gerne mit dir. Und
ich meine, das eine bedingt ja auch so ein bisschen das andere. Ne? Ja. Das heißt, wenn es auf der einen Seite ist der sportliche Erfolg da, das heißt, dann werden die Fans und die Euphorie kommt damit automatisch. Auf der anderen Seite merkt das natürlich dann auch eine Mannschaft, dass wie die Stimmung ist im Land. Das heißt, wenn die Stimmung gut ist, wird auch da, und das Thema Kopf hatten wir vorhin auch schon mal, wird das auch, ne, bedingt sich gegenseitig. Die merken, okay, das ist eine super Stimmung im Land. Dementsprechend spielen die auch lockerer, weil sie halt einfach nicht diesen Druck verspüren. Wir müssen jetzt zwangsläufig unbedingt dieses Spiel gewinnen. Müssen sie vielleicht auch, aber du gehst es mit einer anderen Lockerheit an, weil du weißt, ey, das sind gerade 80 Millionen, 82 Millionen, die hinter uns stehen. Und die nicht meckern und die nicht sagen, ja, wir wissen ja alles, das Mist hier irgendwie. Nee, sondern wir schaffen es, ne, im Fußballspiel sagt man dann irgendwie, wir geben 90 Minuten Vollgas. So, als Fan sagst du eigentlich, okay, meine Mannschaft spielt da, ich gebe 90 Minuten Vollgas. Und jetzt müssen wir halt irgendwie 4 Wochen Vollgas geben. Und dann wird das ein ganz tolles Turnier, hoffe ich, ja.
Dann machen wir es jetzt wie im Film, wo er auch gesagt, na, dann kann es ja jetzt losgehen, oder?
So, Basti Redakteur hat, glaube ich, in der jeder Szene hat er einfach gesagt, ja Mensch, dann kann es ja jetzt ja losgehen, ne? In der wirklich jedes Mal hat er das gesagt. Und man sieht es dann auch im Film, glaube ich. Das ist, glaube ich, ganz gut, transportiert sich das.
Der Film dazu übrigens am Sonntag zu sehen bei ProSieben und auf Join, 9.6., also noch vor dem Start der EM. Mhm. Unbedingt reinschauen, tolle Momente drin. Auch noch mehr, als über das wir jetzt gesprochen haben. Vincent hat zum Beispiel auch den Pokal anfassen dürfen.
Ja. Das war auch ein sehr besonderer Moment tatsächlich, weil sich auch da Dinge auf einmal ergeben haben. Und dann, naja, aber kann man sich gerne angucken.
Das unbedingt. Ist,
auch als Nicht-Fußball-Fan, glaube ich, kann man bei diesem Film einfach wirklich gut sehen, wie viele Menschen, also was es überhaupt heißt, so ein großes Ereignis zu stemmen und wie viele Menschen daran beteiligt sind, die auch nicht alle immer hundertprozentig fußballverrückt sind, aber die mitarbeiten, um dieses große Ereignis möglich zu machen. Und das war sehr, sehr schön zu sehen. Und also
und kann ich als Nicht-Fußball-Fan bestätigen, da ist wirklich viel, viel Spannendes mit dabei und auch wirklich eine ganz tolle Reise. Vincent, vielen herzlichen Dank für deine Berichte. Den Ball gebe ich dir jetzt wieder zurück.
Nein, den kannst du haben, den behältst du jetzt, weil unbedingt behältst du den. Du kannst damit spielen und du kannst dir damit deine Euphorie noch weiter anzünden.
Vielen Dank. Vincent, vielen Dank und euch da draußen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Nächste Woche bei Mission Wissen weltweit hat übrigens Eva Jan zu Gast, der eine sehr, 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 sehr außergewöhnliche Reise gemacht hat. Und zwar in ein Land, was wirklich fast abgeschotteter ist als Nordkorea. Er war in Turkmenistan. Was er dort alles erlebt hat, das erfahrt ihr dann nächsten Mittwoch hier bei Mission Wissen weltweit. Bis dahin euch eine schöne Zeit.